Und guten Morgen von meiner Seite. Richtig cool, dass ihr da seid. Vielleicht machen wir zum Anfang mal kurz eine ganz ehrliche Umfrage. Wir sind ja hier Familie. Vielleicht können wir ein kurzes Stimmungsbild machen auf einer Skala von 1 bis 10. 1 ist echt schlecht und 10 ist, es könnte kaum besser sein. Wie geht's euch? Vielleicht kriegen wir erstmal die Leute, die so zwischen 8 und 10 sind. Wer ist hier? Wem geht's richtig, richtig gut? Okay, ein paar sind am Start, richtig cool. Wer ist so zwischen 5 und 7? Okay, sehr cool. Und ganz ehrlich, wer ist so unter 5, 1 bis 4? Wer ist da, dem es eigentlich gar nicht so gut geht heute? Okay, ein paar Leute sind da. Ich freue mich ganz besonders, dass ihr heute da seid. Wisst ihr, es ist der beste Ort, an den ihr heute hättet hingehen können. Und ich glaube, Gott hat was für uns bereit, wie wir es gerade gesungen haben. Wenn wir in unseren Nöten stecken, dann ist er da. Und ich glaube, er ist heute auch für euch da. Und ich möchte zum Anfang von der Predigt einfach nochmal kurz für die Predigt beten. Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du dich uns offenbart hast und dass du zu uns sprechen willst. Und ich bete, dass du es an diesem Morgen tust, dass du unsere Herzen öffnest, dass du sie weit machst für dein Wort, dass wir hören und verstehen, was du uns sagen willst und dass dein Wort heute unser Leben verändert. In Jesu Namen. Amen. Yes. Wir haben letzte Woche mit einer neuen Predigtserie gestartet. Die Predigtserie heißt Leben mit bester Aussicht. Hab's kurz vergessen. Genau, David hat letzte Woche hier reingestartet und diese Predigtserie, es geht darin so ein bisschen um die Endzeit. Also wir haben letzte Woche aus einem Text von Matthäus 24 gehört, da gehen wir heute auch nochmal rein, wo Jesus über die Endzeit spricht. Und die Endzeit ist die Zeit, wenn das Ende der Welt näher kommt und die Bibel sagt uns, dass es eine ziemliche Krisenzeit ist. Also da wird so einiges drunter und drüber gehen. Und bei uns hier geht es jetzt aber nicht darum, dass wir drüber reden, okay, wer wird wann entrückt und wie viele und dann irgendwie in Endzeitpanik ausbrechen und schauen, okay, wir müssen alle noch schnell irgendwie gerettet werden. Sondern es geht uns darum, dass wir schauen, wenn die Zeiten schwer werden, manchmal sind sie es jetzt schon, wenn sie vielleicht noch schwerer werden, wie können wir das gut manövrieren? Wie können wir da gut durchfahren? Wie können wir uns auch bereit machen für das, was kommt? Und darüber hat David letzte Woche auch schon gesprochen. Darüber, dass die Bibel uns auch ganz klar sagt, hey, wir sollen bereit sein. Wir wissen nicht genau, wann das Ende kommt. Wenn dir einer sagt, er weiß, wann das Ende kommt, lauf. Die Bibel sagt uns ganz klar, dass wir es nicht wissen werden. Aber wir wollen trotzdem bereit sein. Dass wir eigentlich jederzeit ready wären, zu sagen so, okay Gott, jetzt geht's los. Und heute wollen wir weitermachen in dem ganzen Thema. Und mein Thema heute heißt gegründet. Und zum Einstieg dafür habe ich euch mal ein Bild mitgebracht. Genau, was wir hier sehen, kennt jemand die Stadt? War es vielleicht schon mal jemand da? Es ist die Stadt Tokio. Ist eine Riesenmetropole in Japan und wir sehen darauf schon einige Wolkenkratzer. Japan hat eine extrem hohe Bevölkerungsdichte und in dieser Stadt, direkt in Tokio, leben 14 Millionen Menschen. Deshalb hat die Stadt auch über 100 Wolkenkratzer, über 150 Wolkenkratzer mit über 150 Metern Höhe und noch viele, viele andere Gebäude, die auch über 100 Meter hoch sind. Also diese Stadt, die geht wirklich ordentlich in die Höhe. Und ich erzähle euch das, weil ich habe noch ein zweites Bild mitgebracht. Hier sehen wir, vielleicht kennt ihr es aus dem Erdkundeunterricht noch, die Kontinentalplatten. Und was wir darauf erkennen können, ist, dass in Japan sich einige Platten treffen. Und wer damals in Erdkundeunterricht aufgepasst hat, wenn sich Platten treffen und vor allem noch mehrere, dann wird es oft kritisch. Da gibt es Vulkane, da gibt es Erdbeben. Und so sieht es auch in Japan aus. Japan ist auf der ganzen Welt ist kein Land mehr von Erdbeben betroffen als Japan. Die haben im Jahr zwischen 1500 und 2000 spürbare Erdbeben und noch viele, viele mehr, die man dann halt mit Seismographen messen kann. Aber jetzt bauen die in so einem Land, wo ein Haufen Platten aufeinandertreffen und die Erde gefühlt permanent bebt, und wie wir ja auch wissen, auch manchmal echt ordentlich bebt, bauen die solche Städte mitten in einen Haufen Wolkenkratzern. Das heißt, die Japaner sind entweder bekloppt oder die haben sich was Gutes überlegt. Und die Japaner haben sich tatsächlich was Gutes überlegt. Und zwar haben diese, dafür habe ich jetzt kein Bild und wir steigen auch nicht so tief darin ein, aber die haben einfach erdbebensichere Fundamente für ihre Hochhäuser gebaut, die mega komplex sind und die diese Erdbeben aushalten, dass die Hochhäuser, egal wie die Erde bebt, trotzdem stehen bleiben. Und das ist so ein bisschen, worum es heute gehen soll. Dass dein Leben so ein Hochhaus sein kann, dass egal wie sehr die Erde bebt in deinem Leben, egal was für Krisen kommen, dass dein Hochhaus stehen bleibt. Natürlich wackelt es manchmal und es fallen Bilder von der Wand und keine Ahnung was, aber wir wollen stehen bleiben. Jetzt ist die Frage, damit wir stehen bleiben können, wie sieht unser Fundament aus? Worauf sind wir gegründet? Und dafür wollen wir in den Predigttext für heute reinschauen und ich lese ihn einmal vor, der steht in Matthäus 24 und es geht in Vers 1 los. Und Jesus ging aus dem Tempel fort und seine Jünger traten zu ihm und zeigten ihm die Gebäude des Tempels. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, seht ihr nicht das alles? Wahrlich, ich sage euch, es wird hier nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen werde. Und als er auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, als sie alleine waren, sag uns, wann wird das geschehen? Und was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, seht zu, dass euch nicht jemand verführe. Denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen. Überall werden Kriege ausbrechen, aber habt keine Angst. Diese Dinge müssen geschehen. Doch das Ende wird noch nicht unmittelbar folgen. Völker und Königreiche werden sich den Krieg erklären. In vielen Teilen der Welt wird es Erdbeben geben und es wird zu Hungersnöten kommen. Doch all das wird erst der Anfang der Schrecken sein, die auf euch zukommen. Ihr werdet verhaftet, verfolgt und umgebracht werden. Auf der ganzen Welt wird man euch hassen, weil ihr euch zu meinem Namen bekennt. Viele werden sich von mir abwenden und einander verraten und hassen. Viele falsche Propheten werden auftreten und die Menschen täuschen. Die Gesetzlosigkeit wird immer mehr Überhand nehmen und die Liebe bei vielen erkalten. Doch wer bis zum Ende durchhält, wird gerettet werden. Die Botschaft vom Reich Gottes wird auf der ganzen Welt gepredigt werden, damit alle Völker sie hören und dann erst wird das Ende kommen. Es ist ein ganz schöner Brocken für so einen Predigttext. Da steht ziemlich viel, auch ziemlich Schlechtes drin. Wir haben es gerade schon gehört. Hungersnöte, Erdbeben, Christen werden auf der ganzen Welt gehasst. Und wir sehen es auch vielleicht da so ein bisschen, wenn wir uns diese Textstelle anschauen und mal anschauen, was in der Welt so abgeht. Es ist nicht ganz abwegig. Also wir sehen, dass das, wovon Jesus dort spricht, dass es tatsächlich auch passiert. Es gibt Krisen ohne Ende auf der Welt, Kriege. Und Christen werden tatsächlich so sehr gehasst wie noch nie zuvor. Also es leben unglaublich viele Christen in Verfolgung. Und die Jünger hören das, und was die Jünger vor allem auch am Anfang direkt hören, ist dieses, der Tempel wird abgerissen, kein Stein hier mehr wird auf dem anderen stehen. Und wir müssen verstehen, für die Juden ist es schon was ganz schön Wichtiges. Der Tempel ist der Ort von Gottes Gegenwart. Dort kommen sie hin, wenn sie ihre großen Feste feiern. Dort ist Gott wirklich präsent und dort, das ist das Zentrum ihres Glaubenslebens. Und wenn dann gesagt wird, hier wird kein Stein mehr auf dem anderen stehen, dann ist es für die Juden ein ganz schönes Problem. Und die Jünger checken das auch. Die sagen, okay, das heißt wohl, das Ende wird irgendwie kommen. Und dann gehen sie zu Jesus hin und fragen ihn, ja, Jesus, wann wird es denn kommen? Was wird denn geschehen? Was für Zeichen gibt es, dass wir uns bereit machen können? Und die Antwort von Jesus, die ersten zwei Sätze, finde ich erstmal gar nicht so befriedigend. Aber das kennt ihr vielleicht auch. Manchmal, wenn man Gott Fragen stellt, dann bekommt man erstmal nicht die befriedigsten Antworten. Und die Antwort, die Jesus gibt, ist, seht zu, dass euch niemand verführe. Und die Jünger, die haben sich wahrscheinlich eher sowas erhofft, okay, das und das und das Zeichen wird passieren und dann, wie beim Auszug aus Ägypten, dann schlachtet ihr noch ein Lamm, Blut an den Türrahmen, Abendessen, Sachen packen und dann Abfahrt ins Paradies. Sowas haben diese Jünger sich wahrscheinlich erhofft und Jesus gibt so eine Antwort, seht zu, dass euch nicht jemand verführe. Und dieser Anfang, diese Antwort, die Jesus da gibt, die ist eigentlich tatsächlich schon ziemlich essentiell. Wenn wir mal schauen, was Jesus danach sagt, denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin der Christus. Und damit sagt Jesus nicht, dass Leute hinkommen und sagen, okay, ich bin jetzt eine Reinkarnation von Jesus und wenn ihr mir folgt, dann nehme ich euch jetzt wirklich mit ins Paradies. Sondern was Jesus damit vor allem meint, ist, es werden Menschen kommen, die sagen, ey, ich bin im Auftrag von Jesus unterwegs und ich sag euch, wie wir da hinkommen. Ich sag euch, was der Weg zum Ziel ist. Dieses, ich bin der Christus, wenn Leute das sagen, dann sagen sie nicht, ich bin Jesus, sondern Christus ist ein Titel eigentlich. Christus, das ist im Hebräischen der Messias, das griechische Wort heißt Christos und es bedeutet einfach nur der Gesalbte. Und der Gesalbte ist der, der kommt, um die Juden zu erlösen. Also diese Leute, die kommen und sagen, ich bin im Auftrag von Jesus da, aber ich zeige euch jetzt den Weg zur Erlösung. Nicht das, was Jesus gesagt hat, sondern ich zeige euch jetzt den Weg zur Erlösung. Also sie sagen andere Dinge, als Jesus gesagt hat, wenn Jesus davor warnt, dass sie uns verführen. Und ganz grob runtergebrochen, was hat denn Jesus gesagt? David hat letzte Woche in seiner Predigt auch schon kurz drüber gesprochen. Die Botschaft, die Kernbotschaft von Jesus Christus ist, diese Welt ist verloren. Diese Welt ist von der Sünde versklavt und sie ist gefallen und du bist gefallen. Jeder Einzelne von uns ist ein Sünder und ist getrennt von Gott und wird in Ewigkeit getrennt sein von Gott, wenn er nicht umkehrt. Das ist die erste Botschaft, die Jesus verkündet, tut Buße und kehrt um. Und wohin sollen wir umkehren? Wir sollen umkehren von unseren Wegen und uns hinkehren zu ihm. Denn es gibt einen Weg raus aus diesem Leid, aus dieser Not, aus der Sünde, aus der Trennung von Gott. Und Jesus sagt, dieser Weg bin alleine ich. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Das ist es, was Jesus sagt. Das ist die Botschaft von Jesus. Es gibt ewiges Leben für dich und es gibt Heilung und es gibt Rettung und Erlösung, aber nur durch einen einzigen Weg, nur durch mich. Und diese Menschen, die jetzt kommen, vor denen Jesus warnt, die kommen und sagen, sie sind in seinem Namen unterwegs und dann führen sie aber auf einem anderen Weg. Sie zeigen nicht auf das, was Christus gesagt hat, sondern auf ihre eigenen Worte. Und wenn Jesus sagt, es gibt nur diesen einen Weg, dann führen alle anderen Wege, die andere Leute dir anbieten können, automatisch, unausweichlich ins Verderben. Und davor warnt Jesus. Er sagt, es werden viele kommen und versuchen, euch zu verführen. Und die Warnung, die müssen wir schon auch ernst nehmen. Wir sehen das ja in der Weltgeschichte, in der Glaubensgeschichte auch, dass unglaublich viele solche falsche Christusse aufgetreten sind, die hinkommen und vielleicht anfangen, so kleine Dinge zu verändern und dann aber am Ende des Tages in eine ganz andere Richtung führen. Die treten auf und sagen zum Beispiel, ja, natürlich, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, aber ich habe von Gott eine Offenbarung bekommen, wie die Religion eigentlich aussehen sollte. Ihr seid irgendwo falsch abgebogen. Die bekommen extra Offenbarungen von Gott und sagen dann, ihr könnt es alle gar nicht wissen, ist auch nicht schlimm, aber ich weiß jetzt den Weg und ich zeige ihn euch gerne. Und so Religionen, ich habe euch hier zum Beispiel ein Bild mitgebracht, zwei verschiedene Bilder. Okay, das erste Bild, das ist ein Sektengründer. Wir sehen hier Lee Man Hee, der hat in Korea eine Sekte, Shin Chon-chi heißt die. Und er sagt zum Beispiel, ich bin der Johannes, ich werde auch in der Bibel prophetisch angekündigt und Gott spricht so krass zu mir und ich bin der Auserwählte, ich zeige euch jetzt den Weg, wie es eigentlich geht. Oder hier auf dem nächsten Bild haben wir Joseph Smith, das ist der Gründer der Mormonen und auch er hat eine extra Offenbarung von Gott bekommen, goldene Schriften, auf denen Gott ihm die Wahrheit gesagt hat. Und jetzt sagt er, glaubt nicht mehr dem, was ihr da habt. Das ist vielleicht eine ganz gute Grundlage, aber es stimmt nicht so richtig, sondern nur mit dem, was ich euch noch sage, kommt ihr ans Ziel. Und es gibt noch ganz andere Probleme. Da gibt es so Schnapsideen, wie dass man sich mit Geld von seiner Sünde freikaufen könnte im Mittelalter hier in Europa. Oder man hört heutzutage zum Beispiel auch Theologen oder Pastoren, die davon reden, ja, Jesus ist schon ein guter Lehrer, aber ob der jetzt Gott ist, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Die Liste ist unendlich lang an Verführungen, schon in der Geschichte und aber auch jetzt heutzutage. Und ganz viele Dinge, wisst ihr, die klingen ganz ähnlich. Da kommt ganz viel Jesus drin vor, aber es wird angefangen, die Botschaft, die Jesus eigentlich gebracht hat, zu zerlegen und auseinanderzubauen. Und dann bist du, wenn du damit anfängst, an kleinen Stellen von dem, was Jesus gesagt hat, wegzugehen, und vielleicht läufst du am Anfang nur ein bisschen neben dem Weg, aber irgendwann, wenn der Weg vielleicht auch mal eine Kurve machst, dann gehst du geradeaus weiter, weil du spürst gar nicht mehr, dass sich was verändert, weil du eh schon nicht mehr auf dem Weg unterwegs bist. Und davor warnt Jesus uns. Und nicht nur Jesus, auch Paulus zum Beispiel schreibt an die Galater in Galater 1 ab Vers 6, mich wundert, dass ihr euch so bald abwenden lasst von dem, der euch berufen hat, in die Gnade Christi zu einem anderen Evangelium. Obwohl es doch kein anderes gibt, es gibt nur einige, die euch verwirren und wollen das Evangelium Christi verkehren. Aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch ein Evangelium predigen würden, das anders ist, als wir euch gepredigt haben, der sei verflucht. Wie wir eben gesagt haben, so sage ich abermals, wenn jemand euch ein Evangelium predigt, anders als ihr es empfangen habt, der sei verflucht. Also Paulus ist Jesus begegnet und dann hat er angefangen, diese Botschaft von Jesus zu verkünden. Und er sagt in den Gemeinden, selbst wenn ich selber in 3 Jahren komme und anfange, mich zu korrigieren, oder ein Engel vom Himmel, dann glaubt dem nicht. Das einzig wahre Evangelium ist das, was wir zuerst verkündet haben, was bei Christus angefangen hat und was die Menschen, seine Apostel, die mit ihm unterwegs waren, verkündet haben. Und da könnte man eigentlich schon einen Punkt machen. Wir müssen an dem Evangelium von Christus festhalten. Aber wir haben noch ein bisschen. Aber es ist nochmal dieses, es gibt Hoffnung, es gibt Erlösung, es gibt einen Weg zum ewigen Leben in Herrlichkeit, aber nur durch Christus. Das ist unsere Ausgangslage. Und jetzt ist ganz einfach die Frage, an welchen Christus glaubst du? Wer oder was prägt dein Gottesbild? Es ist ja normal, dass Menschen erzählen uns was, wir erleben Dinge und das prägt unser Bild. Wenn ich zum Beispiel eine neue Arbeit anfange und jeder warnt mich vor einer gewissen Person im Unternehmen, dann habe ich natürlich schon ein Bild von der Person. Und dann kann es passieren, dass ich die Person treffe und es ist tatsächlich so schlimm. Aber was genauso gut passieren kann, ist, ich treffe die Person, sie ist mega freundlich zu mir, wir werden niemals irgendein Problem haben und das Bild, das ich vorher in meinem Kopf hatte von der Person, war völlig falsch, auch wenn andere das vielleicht so erlebt haben. Was prägt dein Gottesbild? Was du dir selber vorstellst oder ausdenkst oder was andere Leute dir erzählen? Und ich habe dafür mal ein kleines Experiment vorbereitet. Christi, vielleicht kannst du mir mal die Tasche geben. Und ihr müsstet für dieses Experiment einmal alle die Augen schließen. Es wird nichts passieren, ich werfe nichts ins Publikum oder so, keine Angst. Schließt einmal alle die Augen und ich werde jetzt etwas beschreiben und ihr stellt euch einfach nur vor, was ich beschreibe. Ihr stellt es euch bildlich in eurem Kopf vor, okay? Ich habe hier dabei eine Frucht, die ist rund oder zumindest rundlich. Die können schon mal faustgroß werden, sind aber auch manchmal kleiner. Meistens sind die rot. Wir kennen sie meistens in rot, aber es gibt die auch grün oder so ein bisschen gelblich oder auch mit gemischten Farben. Die hat einen Stiel. Und aus den Früchten kann man auch leckeren Saft gewinnen. Okay, habt ihr alle ein Bild? Okay, darf ich mal kurz, bevor ihr die Augen aufmacht, von irgendjemandem vielleicht hören, was stellt ihr euch vor? Was habt ihr für ein Bild? Ja? Genau, ein Apfel. Jetzt dürft ihr mal die Augen aufmachen. Was habe ich dabei? Tomaten. Und diese Beschreibung, ich habe euch nicht angelogen. Ich habe eine Frucht beschrieben, die ist rot, manchmal grün, die sind mal kleiner, mal größer. Tomatensaft ist auch was Tolles. Aber in all euren Köpfen war ein Apfel. Und wisst ihr, ich glaube, manchmal ist es mit unserem Gottesbild genauso. Menschen erzählen Dinge, wir lesen Dinge und machen uns dabei so unser Bild. Und es kann was passieren. Es kann passieren, dass das, was herauskommt, dem Gottesbild der Bibel zwar ähnelt, dass es auch viele Gemeinsamkeiten hat, aber dass es am Ende was ganz anderes ist. In deinem Kopf ist ein Apfel, obwohl das echte Ding eine Tomate ist. Und am Ende des Tages interessiert es auch keinen, was du dir jetzt vorgestellt hast, weil wir sind uns ja alle einig, dass das eine Tomate ist. Niemand von euch würde jetzt hingehen und sagen, ja, nee, ich habe mir jetzt aber einen Apfel vorgestellt, jetzt ist da auch ein Apfel. Das machen wir nicht, ja. Und so müssen wir einfach aufpassen, wie kommt unser Gottesbild zustande und müssen schauen, dass bei unserem Gottesbild nicht aus einem Apfel eine Tomate wird. Wir müssen also wissen, wer ist denn jetzt der echte, der richtige Christus? Und wie hättet ihr rausfinden können, dass ich nicht von einem Apfel geredet habe, indem ihr Fragen stellt? Ihr hättet zum Beispiel Fragen stellen können, mit was isst man das denn gerne? Und wenn ich dann sage, ja, mit Spaghetti, dann wärt ihr zum Beispiel schon mal ganz schnell von einem Apfel weggekommen. Und so ist es auch beim Gottesbild. Es reicht nicht, wenn wir einfach irgendwie hinnehmen, einige Dinge, die uns gesagt werden, und dann wissen, okay, so stellen wir Gott jetzt vor, so ist er, sondern wir müssen hingehen und wir müssen Fragen stellen und wir müssen nach Antworten auf Fragen suchen. Und für diese Fragen, die können wir nirgends besser stellen als an die Bibel. Die Bibel ist die Schrift, in der Jesus sich selbst offenbart hat. Also Gott hat Heilsgeschichte geschrieben, schon Jahrtausende lang. Und er hat es in dieser Bibel festgehalten. Wir haben Geschichten davon. Und auch von Jesu Leben haben wir die Geschichten in der Bibel. Und wir finden in der Bibel Antworten, wie ist denn jetzt der echte Christus? Wer ist der echte Christus? Und wenn ich sage in der Bibel, dann meine ich auch in der Bibel, nicht nur im Neuen Testament, sondern auch im Alten Testament finden wir Antworten darüber, wie ist denn jetzt der echte Christus? Ich habe mal ein paar Bibelstellen mitgebracht, was Jesus über sich selber sagt in Bezug auf das Alte Testament. Da sagt er, ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir Zeugnis geben. Also die Schriften, die die Juden hatten, das Alte Testament, gibt von Jesus Zeugnis. In Lukas steht, und er legte ihnen dar, ausgehend von Mose und allen Propheten, was in allen Schriften über ihn gesagt war. Da war Jesus mit den Emmaus-Jüngern unterwegs, nachdem er schon gestorben war, und hat ihnen dann im Alten Testament gezeigt, was alles über ihn gesagt war. Von ihm bezeugen alle Propheten, dass jeder, der an ihn glaubt, durch seinen Namen Vergebung der Sünden empfängt. Also alle Propheten, die vor Jesus schon waren, bezeugen ihn. Jesus spricht davon, er liest einmal in der Synagoge aus Jesaja vor, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt, um den Armen die gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, Gefangene zu verkünden, dass sie freigelassen werden, Blinden, dass sie sehen werden, Unterdrückten, dass sie befreit werden und dass die Zeit der Gnade des Herrn gekommen ist. Und dann macht er die Schriftrolle zu und sagt zu den Leuten, die ihm zugehört haben, das ist heute wahr geworden. Also was ich damit einfach zeigen will, ist, Jesus sagt selber ganz klar, ich bin in der Bibel bezeugt. Hier findest du Antworten darüber, wie ich wirklich bin. Und nicht nur in dem Teil, der von seinem physischen Leben auf Erde berichtet, sondern in dem ganzen Ding. Und Altes und Neues Testament sind auch nicht zwei Bücher, sondern es ist ein Buch. Es ist die Bibel. Und es ist eine durchgehende Geschichte. Und wenn wir mal aufmerksam die Bibel lesen, dann werden wir auch merken, dass in der Bibel nicht zwei Gottesbilder sind, im Alten Testament der böse, grausame Gott und im Neuen Testament dann der liebende, sondern wenn wir wirklich mal das ganze Ding lesen, dann werden wir sehen, dass auch im Alten Testament Gott sich schon als liebevoll, als gnädig, als geduldig und von großer Güte zeigt. Und dann werden wir auch sehen, dass auch im Neuen Testament Jesus von Gericht spricht. Und Jesus auch manchmal harte Worte hat. Also es gibt nicht zwei Gottesbilder in zwei Teilen, sondern die Bibel ist Zeugnis von einem Gott und die ganze Bibel zeugt von Jesus Christus. Und natürlich, wenn wir jetzt in dieser Bibel lesen, dann wirst du, dann stoße ich, jeder von uns auf Stellen, die uns in unserem Gottesbild herausfordern. Ich habe das echt schon öfters gehört von Christen, von Leuten, die gläubig sind und dann lesen sie irgendeine Stelle in der Bibel, wo etwas über Gott gesagt wird und dann sagen sie, nee, das glaube ich nicht. Das passt nicht in mein Gottesbild. Und natürlich fordern uns manche Dinge heraus, aber nur weil du dir Gott auf eine bestimmte Art und Weise vorgestellt hast, heißt es nicht, dass er genauso ist. Es gibt einfach eine objektive Wahrheit. Du kannst nicht sagen, ich glaube an den Gott der Bibel, aber ich glaube das, dass er anders ist, als die Bibel es bezeugt. Das funktioniert logisch nicht. Das ist intellektuell einfach Quatsch. Du sagst ja auch nicht, ich glaube, dass das vorhin ein Apfel war. Das ändert einfach nichts an der Realität, dass es eine Tomate ist. Und spätestens, wenn du kannst die ganze Zeit hingehen, wenn ich dir das jetzt mitgebe später und du sagst, okay, ich bin aber fest im Glauben, es ist eigentlich ein Apfel. Und aller spätestens, wenn du hingehst und versuchst, damit einen Apfelkuchen zu machen, hast du ein Problem, weil dann kommt einfach kein Apfelkuchen raus. Vielleicht eine Focaccia oder so, aber es kommt kein Apfelkuchen raus. Ja? Und so ist es auch bei Jesus, wenn wir die ganze Zeit in einem Glauben leben an ein anderes Gottesbild und sagen, nee, ich glaube aber an diesen Gott. Und du kannst es dein ganzes Leben lang durchziehen, aber am Ende wird was anderes dabei rauskommen, als du es dir erhofft hast. Und davor will Jesus warnen. Wie wäre es also, wenn wir anstatt zu sagen, wenn wir in der Bibel auf eine Stelle stoßen, die uns herausfordert oder die wir nicht verstehen, anstatt dann die Bibel zuzuklappen und zu sagen, nee, das glaube ich nicht, einfach mal weiterzulesen. Einfach mal so lange zu lesen, bis wir wirklich das ganze Bild haben. Oder wenn du einfach in deine Kleingruppe gehst damit, wenn du sagst, boah, hier hat mich echt was herausgefordert und du sprichst mal mit anderen Christen darüber, die im gleichen Buch den gleichen Christus kennenlernen wie du. Weil wisst ihr, noch weniger als zu sagen, ich glaube, dass das ein Apfel ist, hilft es, wenn wir sagen, nee, also das gefällt mir nicht, dass es eine Tomate ist und bevor das eine Tomate ist, glaube ich lieber, dass da gar nichts ist. So machen es auch manche Menschen mit Gott. Es gibt Menschen, die glauben, die sagen, sie glauben an Jesus, an Gott, an den Gott der Bibel und dann offenbart es sich irgendwie, wie es ihnen nicht passt und dann sagen sie, okay, ich glaube nicht mehr. Aber das ändert ja nichts an der Realität. Gott geht davon ja nicht weg. Nur weil ich sage, ja, das passt mir nicht, jetzt glaube ich nicht mehr, ist er ja nicht weg. Also wir müssen uns vielleicht manchmal auch einfach herausfordern lassen, weil unsere persönliche Wahrnehmung einfach nichts an der Realität ändert. Das muss einfach mal so klar gesagt sein. Also lies deine Bibel. Und wenn dann Fragen oder Zweifel kommen, dann willkommen im Club. Dann bist du hier in Gemeinde genau richtig. Dann kannst du sonntags auf Leute zugehen, vielleicht die schon ein bisschen graue Haare haben, da kann man davon ausgehen, dass sie schon ein bisschen mehr in der Bibel gelesen haben. Oder einfach auf andere Leute, bei denen du weißt, ey, die sind auch im Glauben unterwegs. Und dann komm mit deinen Fragen. Oder komm in deine Kleingruppen mit deinen Fragen. Und gib dich nicht mit Nichtwissen oder Nichtverstehen zufrieden. Wenn du mal das ganze Ding, die ganze Bibel mit offenen Augen liest, dann wirst du sehen, wie Gott sich offenbart. Und dann wirst du merken, dass es zusammengehört und dass sie sich auch nicht widerspricht, sondern dass es ein Zeugnis ist vom lebendigen Gott. Was ich damit sagen will, unterm Strich, der Maßstab für dein Gottesbild muss die Bibel sein. Die Bibel ist das Fundament unseres Glaubens, weil darin Gott sich selbst offenbart, weil darin sein Zeugnis steht, weil darin er selbst Heilsgeschichte geschrieben hat, die anfängt bei Gott sprach, es werde Licht. Und die jetzt gerade bei uns steht und die bei Gott aber schon weitergeht bis in Ewigkeit. Darauf müssen wir gegründet sein. Das muss unser Fundament sein. Und dann müssen wir uns einfach in Acht nehmen vor Menschen, die kommen und dann wie die Schlange im Paradies die Worte von Jesus verdrehen. Die dann irgendwie sagen, ja, Jesus ist toll, aber hat er wirklich gemeint, dass er der einzige Weg ist? Glauben nicht irgendwie alle Religionen an das Gleiche? Es gibt Leute, die sagen, ey, Jesus ist ein Hammertyp, krasser Lehrer, aber Gott? Glaube ich nicht. Und hat er wirklich gemeint, dass man, um ihm nachzufolgen, sein Kreuz auf sich nehmen muss? Um sich selbst zu verleugnen? Das wäre total gemein. Also an so einen Gott will ich nicht glauben. Das würde Gott auch gar nicht wollen. Und klar, die Bibel hat echt gute und wichtige Regeln für unser gemeinsames Leben, aber in so manche Bereiche, da glaube ich jetzt, kann einfach jeder persönlich entscheiden. So, Gott hat uns ja so geschaffen, wie wir sind, und er liebt uns so, wie wir sind. Und deshalb können wir unterm Strich, also wenn mir jetzt da was gar nicht passt, was Gott sagt, er wird mich schon so annehmen, wie ich bin. Und Gott ist doch so gut, er hat ein Leben in Wohlstand und Gesundheit für uns. Er würde ja nicht wollen, dass wir leiden. Und wenn wir manche Dinge ein bisschen anders machen, als die Bibel es sagt, ist es bestimmt auch nicht so schlimm, weil Gott würde nicht wollen, dass unsere Nachbarn oder unsere Geschäftskollegen komisch von uns denken. Die Worte können von jemandem kommen, der dir richtig viele gute und auch wahrscheinlich richtige Dinge sagt über Jesus, aber er fängt an kleinen Stellen an, vom Weg abzugehen und dir einen anderen Weg vorzuschlagen. Und ich habe jetzt ganz bewusst ganz viele Themen aufgemacht, auf die ich jetzt auch gar nicht näher eingehen will, weil das Leben hat viele Themen. Und genauso hat aber auch die Bibel viele Themen. Und die Bibel hat viele Antworten auf viele Fragen. Wenn du dein Leben und deinen Glauben auf ein stabiles Fundament stellen willst, dann musst du deine Bibel kennen. Und deshalb rät auch Paulus seinem Schüler Timotheus: Timotheus, bewahre, was Gott dir anvertraut hat. Meide alle gottlosen, hohlen Streitgespräche mit Menschen, die sich dir mit ihrer sogenannten Erkenntnis entgegenstellen. Manche haben den Glauben verloren, weil sie deren Geschwätz gefolgt sind. Wir wünschen euch allen Gottes Gnade. Paulus sagt zu Timotheus: Halt fest an dem, was ich dir gegeben habe, und nimm dich in Acht vor Menschen, die in eine andere Richtung gehen, weil das führt dazu, dass Menschen vom Glauben abfallen. Und wenn ich jetzt sage, du musst die Bibel lesen, dann meine ich damit keinen religiösen Zwang. Dann meine ich damit nicht, dass du jetzt heute nach Hause gehst und dann bist du irgendwie noch essen und Kaffee trinken und keine Ahnung, heute Abend gehst du ins Bett und dann fällt dir ein, oh, der Prediger heute hat gesagt, ich muss die Bibel lesen, und dann schlägst du die noch schnell auf, liest zwei Verse und denkst dir dann, alles klar, Job erledigt, Bibel zu. Sondern, ich meine keinen religiösen Zwang, sondern was anderes. Und ich habe auch dafür nochmal ein Beispiel mitgebracht. Dafür steht auch der Tisch hier, falls ihr euch gefragt habt, was er soll. Wir stellen uns mal vor, Julian Nagelsmann in seiner neuen Kaderplanung für 2026 ruft an. Johann Meininger. Und er sagt zu Johann, wir brauchen dich für die WM 2026. Ich habe festen Glauben dafür, dass du derjenige sein wirst, der im Halbfinale den entscheidenden Ball annimmt, aus der Drehung an Cucurellas Arm vorbei ins Tor drückt, und du wirst ein ewiger Nationalheld sein für Deutschland. Und dafür musst du genau eine Sache tun. Wir schicken dir einen Ball und du nimmst diesen Ball und jeden Tag nimmst du zu Hause diesen Ball und eine Wand und spielst eine Stunde Pässe mit der Wand. Nimmst mal den rechten, mal den linken. Eine Stunde, jeden Tag. Und wenn wir das mal durchrechnen, wir haben jetzt noch so vielleicht circa 20 Monate bis zur WM, und Johann hat vielleicht ein geringes Startniveau, also wir gehen mal davon aus, er ist relativ langsam, vielleicht 20 Pässe pro Minute, eine Stunde am Tag, macht 1200 Pässe am Tag. Und das mal 608 Tage, die wir haben bis zur WM, macht dann 729.600 Pässe, die Johann bis zur WM mit dieser Wand gespielt hat. Und es führt natürlich nicht dazu, dass Johann der überragendste Fußballer sein wird. Er kann wahrscheinlich immer noch nicht mega schnell rennen und hat vielleicht auch die Ausdauer von einem Faultier, wir wissen es nicht. Aber was Johann kann, er hat ein Gefühl für diesen Ball. Er kann diesen Ball annehmen, wenn er von der Wand zurückkommt, und er kann diesen Ball da hinspielen, wo er ihn hinspielen will, weil er es 729.600 Mal gemacht hat in den vergangenen 20 Monaten. Und Johann wird einfach für diesen einen Moment bereit sein, wo er den Ball annimmt und dann ins Tor drückt. Auch deshalb, weil wenn wir diesen Ball ganz oft gegen die Wand spielen, wird er dauernd auf unterschiedliche Arten und Weisen zurückkommen. Der kommt aus unterschiedlichen Winkeln. Und so sehen wir das auch bei Profifußballern. Ich weiß nicht, vielleicht ist von den Jungs auch jemand hier, der sich manchmal gerne so Highlight-Videos anschaut, wie Fußballer den Ball so hüfthoch aus der Luft pflücken. Und das funktioniert nur deshalb, weil sie schon 100.000 Mal diesen Ball auf unterschiedliche Arten und Weisen angenommen haben. Und darum geht es mir auch mit dem Bibellesen am Tag. Es geht nicht darum, eine Pflicht zu erledigen, sondern es geht darum, dass du in deiner Bibel so zu Hause bist, dass wenn jemand kommt und dir Lügen über Jesus erzählt, dass du sie sofort erkennst. Weil du genau weißt, wie sich Jesus anfühlt. Du weißt genau, wie dieser Ball sich am Fuß anfühlt und du kennst diesen Jesus genau. Und dann wirst du auch, wenn Herausforderungen in deinem Leben kommen, dann wirst du Antworten in der Bibel, nicht nur in der Bibel schriftlich haben, sondern in deinem Herz und in deinem Kopf, weil du sie kennst, weil du jeden Tag darin zu Hause bist, weil sie zu dir gehört und du dich da wirklich wohlfühlst. Darum geht's, nicht um einen religiösen Zwang, sondern darum, dass du Sicherheit findest in der Bibel. Du musst deine Bibel kennen, um Christus, Jesus Christus zu kennen und um falsche Christusse zu erkennen. Woher weißt du zum Beispiel, dass was ich dir über Jesus im Alten Testament gesagt habe, stimmt? Du kannst es nachlesen in deiner Bibel. Woher weißt du, dass es nicht egal ist, an welchen Gott man glaubt, man kommt ja doch in den Himmel? Deine Bibel bezeugt es. Und natürlich ist die Bibel nicht alles im Glauben. Die Bibel ist unser Fundament, aber sie ist nicht alles. Ja, es reicht auch nicht, wenn du einfach sagst, okay, ich weiß alles über die Bibel und hast Gott aber noch nie erlebt und hast noch nie mit ihm gesprochen, sondern hast immer nur über ihn gelesen. Natürlich gibt es noch viel mehr im Glauben und es geht im Glauben auch um Erleben. Aber es geht darum, dass wir auf einem sicheren Fundament stehen, das auch dann nicht wackelt, wenn unser Erleben mal irgendwie gegen unser Gefühl spricht. Wenn wir mal in Krisen kommen und merken, okay, jetzt bebt die Erde aber gewaltig, dass wir dann trotzdem, wenn wir mal Gott nicht erleben, dass wir dann trotzdem auf sicherem Fundament stehen. Für all das ist die Bibel entscheidend. Sie ist unser Fundament, weil Gott sich darin offenbart. Und wir können auch nicht darauf warten, dass wir sonntags hier hinkommen und sonntags liest uns immer der Prediger ein Stück aus der Bibel vor und dann nach 427.000 Gottesdiensten hast du mit ganz viel Glück mal die ganze Bibel gehört. Wir können hier in... Zum Glück sind die in der Packung. Wir können hier in der Kirche nicht diejenigen sein, die dir die ganze Bibel vorlesen, sondern das ist dein Job zu Hause. Und deshalb sagt uns zum Beispiel auch Psalm 1, wohl dem, der Lust hat am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht und was er macht, das gerät wohl. Wenn du vielleicht noch nicht im Glauben bist und die Bibel noch gar nicht gut kennst oder wenn du schon im Glauben bist und aber eigentlich, wenn du mal ganz ehrlich zu dir selber sagst, zugeben musst, eigentlich kenne ich meine Bibel noch gar nicht so gut, dann heißt es jetzt nicht, du bist jetzt ein schlechter Christ und du hast die letzten 10 Jahre alles falsch gemacht, sondern dann will ich dich einfach ermutigen, fang damit an. Fang damit an. Es gibt keinen falschen oder richtigen, es gibt keinen falschen Moment, sondern der richtige Moment ist einfach der nächste, damit anzufangen. Und gib dich auch nicht mit Nichtwissen oder Nichtverstehen zufrieden. Wenn du Fragen hast an die Bibel, wenn du zum Beispiel nicht weißt, was in dieser Lücke da steht, wo die 3 Punkte sind, dann frag. Schau entweder selber nach in deiner Bibel oder komm nach dem Gottesdienst auf mich oder jemand anderes zu und frag, ey, der Prediger hat da ja was ausgelassen, was steht denn da in der Lücke? Stell Fragen, weil nur so wirst du wirklich die Wahrheit herausfinden. Und ich möchte noch einen einzigen Tipp für die Praxis mitgeben, während die Band schon nach vorne kommen kann. Und der ist ganz einfach, vielleicht für den Anfang, lies die Losungen. Viele von euch haben ja vielleicht die YouVersion, diese Bibel-App auf dem Handy. Und ich glaube, bestimmt habt ihr auch noch Platz daneben für die App die Losungen. Ihr könnt natürlich auch in der YouVersion die Bibel lesen, das ist cool. Und das ist die gleiche Bibel, ist auch gut. Warum ich euch die Losungen vorschlage, ich habe einen Screenshot dabei, wie die Losungen aussehen. Ja, man kann es lesen. Die Losungen bestehen aus zwei Bibelversen. Da kriegst du immer zwei Bibelverse jeden Tag. Einen aus dem Alten Testament und einen aus dem Neuen. Das ist jetzt die Losung für den heutigen Tag. Und was ich so genial finde an den Losungen, manchmal verstehst du die nicht. Manchmal sitzt du da und verstehst diese Verse einfach nicht. Und was du dann machen kannst bei den Losungen, ist einfach, dass du hingehst und schaust, was haben denn diese zwei Verse gemeinsam? Da haben wir einen Vers aus Mose und einen Vers aus dem Neuen Testament und es gibt eine Gemeinsamkeit. Und wenn du dich auf die Suche machst nach dieser Gemeinsamkeit, dann wirst du immer mehr von der Wahrheit erkennen und auch erkennen, dass die Bibel eben zusammengehört, dass es ein Buch ist und nicht zwei Teile. Und dann kannst du auch auf diesen blauen Text einfach klicken, dann hast du direkt den Kontext und kannst dir das einfach durchlesen. Und mir geht es oft so, dass ich die Losungen anschaue und verstehe den einen Vers nicht so richtig. Und dann klicke ich einfach drauf und lese drumherum. Und ich glaube, das kann ein richtig guter Anfang sein für dich, einfach mit dem Bibellesen, wenn es dir schwerfällt. Und weil eben nicht egal ist, was wir glauben, weil wir glauben, dass es eine Wahrheit und einen Weg gibt, deshalb möchten wir gleich ein Lied singen, das heißt, ich, das glaube ich. Und dieses Lied, das besteht nicht aus Bibelversen, sondern das ist im Prinzip das Glaubensbekenntnis. Und das Glaubensbekenntnis, das steht auf diesem Fundament der Bibel. Und da sind ganz viele Wahrheiten drin verarbeitet, die aufgreifen, was wir in der Bibel finden. Und auch als Hilfe einfach vor Verführungen. Wenn du dieses Lied kennst, dann weißt du schon bei einigen Dingen, wo du dich in Acht nehmen musst. In dem Lied singen wir zum Beispiel, dass Jesus auferstanden ist. Und dann weißt du ganz genau, wenn jemand vorbeikommt und sagt, nee, Jesus ist eigentlich gar nicht auferstanden. Der war schon ein krasser Typ, das stimmt alles, aber seine Auferstehung stimmt nicht. Dann weißt du, ah, das geht in eine falsche Richtung. Und solche Sachen müssen wir kennen und das wollen wir auch gleich bekennen, indem wir dieses Lied singen. Aber vorher möchte ich auch einfach noch beten und ich lade euch dazu ein, einfach mal aufzustehen, gemeinsam mit mir. Und vielleicht am Anfang eine ganz ehrliche Frage. Wer ist heute hier und ist schon Christ und hat heute gemerkt, dass es immer wieder schwer wird, dass ihm immer wieder die Lust am Wort fehlt und dass er eigentlich zu wenig Bibel liest? Wer ist heute hier? Ich möchte für uns beten. Oder wir machen das so, dass ich ein Gebet vorspreche und wenn ihr könnt und wollt, dann sprecht ihr das einfach nach. Weil Gott bewirkt das Wollen und das Vollbringen bewirkt beides Gott. Das heißt, wenn es dir schwerfällt, in deiner Bibel zu lesen, dann kannst du einfach beten, Gott schenkt mir Freude an deinem Wort oder Gott hilf mir dabei. Und deshalb lade ich euch einfach ein, alle, die ihr jetzt die Hand gehoben habt, betet mir einfach mal nach, wenn ihr könnt. Allmächtiger Vater, danke für dein Wort. Danke, dass du dich uns offenbarst. Danke, dass du Worte des ewigen Lebens für uns hast. Schenk du mir neue Freude an deinem Wort. Ich will dich immer besser kennen und dich mit meinem ganzen Leben ehren. Amen. Und wenn du hier bist und merkst, ich schwimme eigentlich noch in meinem Leben. Ich stehe nicht auf festem Fundament, sondern das Leben reißt mich mal hierhin, die eine Krise, dann geht es mir wieder plötzlich gut, habe ich ein totales Hoch und fall dann in die nächste Krise. Wenn du das bist, dann möchte ich dich heute einladen, deinen Fuß zu uns auf festes Fundament zu stellen. Und du musst dafür nicht sofort die ganze Bibel kennen und alles wissen, sondern du darfst einfach sagen, ich will auf dieses Fundament. Weil worüber wir vorhin gesprochen haben, die Botschaft von Jesus gilt für jeden Einzelnen und sie gilt für dich. Er sagt dir, ich bin am Kreuz für dich gestorben, für deine Sünden. Und er liebt dich unendlich, wie du dir es nicht vorstellen kannst. Und er will dir Sicherheit geben, wo die Nöte dich sonst unter Wasser ziehen. Und du kannst zu ihm kommen, genauso wie du jetzt gerade hier stehst. Aber du musst nicht genauso bleiben, wie du jetzt gerade hier stehst. Er will dein Herz erneuern. Er will dir neues Leben schenken. Er will dir Frieden in deinem Unfrieden bringen und er will dir Sicherheit in deinen Ängsten geben. Er hat Heilung für deine verletzte Seele und auch für deinen verletzten Körper. Und wenn du bereit bist, dann ich möchte jetzt einfach noch kurz mit uns beten und dann haben wir hier gleich unser Übergabegebet angeblendet. Das werden wir auch als ganze Gemeinde mitsprechen. Aber wenn du bereit bist und sagst, ich will diesen Schritt gehen, ich will mich auf festes Fundament stellen, damit ich nicht mehr vom Leben hin und her gerissen werde, dann sprich dieses Gebet gleich voller Glauben. Können wir vielleicht alle einmal kurz die Augen schließen, nochmal? Und wenn du hier bist und das bist du, dann heb vielleicht einfach mal kurz deinen Arm, damit ich für dich beten kann. Ja, ich sehe eure Hände. Danke. Ihr dürft die Hände wieder runternehmen. Jesus, und ich danke dir, dass du Worte des ewigen Lebens hast, dass du uns angenommen hast und dass du am Kreuz für uns gestorben bist und dass du Erlösung für uns hast. Und ich bete für jeden, der heute seinen Fuß auf festes Fundament stellen will, dass du ihm begegnest, dass du seinen und ihren Nöten begegnest und dass du sie annimmst und dass du sie heilst und dass du sie in deine Arme nimmst. Und als ganze Gemeinde beten wir, Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Du bist gekommen, um mich von allem zu befreien, was mich von Gott trennt. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich folge deinem Ruf und bitte um Vergebung. Du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen.